Dominik Stampfer, was geht ab? Wunderschönen Sonntag. Guten Tag. Es scheint tatsächlich auch die Sonne hier in Berlin. Schön, dich zu sehen, endlich wieder. Wie geht es dir?
Bene, ja, schönen Sonntag dir auch. Mir geht es, ja, so weit, so besser, würde ich mal sagen. Ich glaube, das trifft es am besten. Kann ich gleich auch nochmal mehr zu sagen. Aber ja, ich freue mich auf jeden Fall, endlich mal wieder, ja gut, so lange ist es gar nicht her, aber auf jeden Fall heute mit dir eine neue Folge aufzunehmen. Bene, wie geht's dir?
Auch gut. Oder was heißt auch gut? Mir geht's gut. Tatsächlich, ich fühle mich ziemlich fit. Ich glaube, seit dem Bandscheibenvorfall noch nie so fit gefühlt. Also auf jeden Fall aufsteigender Ast. Ich freue mich krass, dass wir uns sehen. Und dass wir hier jetzt ja Staffel 4 einloggen können. Jetzt geht's los. Deswegen an euch alle herzlich willkommen zur 78. Folge Paartherapie. Erste Folge Staffel 4 2024. Ich wusste ja schon ein bisschen länger, dass es weitergeht, aber ich wurde tatsächlich jetzt ein paar Mal auch in der jüngeren Vergangenheit gefragt, wie es denn jetzt aussieht und so. Und ich habe das erste Mal tatsächlich auch gesagt, ja, okay, es wird eine neue Folge geben. Für manche ist es keine Überraschung. Aber trotzdem, ich freue mich krass, dass es weitergeht. Tatsächlich muss man vielleicht sagen, das ist nicht unser erster Versuch für die erste Folge Staffel 4. So transparent möchte ich hier gerne sein. Wir haben in einer sehr schönen Begegnung, die wir beide vor Ort hier in Berlin hatten, ja schon eine erste Folge aufgenommen. Was heißt ja schon? Wir wissen das, ihr wisst es natürlich nicht. Jetzt wisst ihr es, leider ist die aufgrund von technischen Problemen nicht brauchbar und somit ist auch unser gesamter Zeitplan, wo vielleicht der Domi gleich noch was dazu sagen wird, so ein bisschen nach hinten verrutscht. Auch wenn es euch bisher gar nicht tangiert hat, weil ihr es nicht wusstet, möchte ich mich dafür entschuldigen, weil es mich auf jeden Fall sehr geärgert hat, dass wir das nicht so halten können und es irgendwie nicht so aufgegangen ist, wie wir es wollten. Aber nichtsdestotrotz, jetzt geht's los. Ja, Domi, warum geht's dir jetzt so besser? Sag mal.
Alles gut. Erstmal nochmal zu unserer ominösen ersten Folge. Es war trotzdem für uns zwei einfach ein schönes Gespräch. Es hat Spaß gemacht.
Es ging ewig.
Deshalb, es ging sehr, sehr lang, das stimmt. Es war jetzt keine ganze Weihnachtsfeier, aber es war auf jeden Fall ein guter, langer Start in der erste Folge. Aber ja, umso schöner, dass es jetzt hoffentlich. Klopf mal auf Holz, hoffentlich klappt. Wir werden in circa einer Stunde wissen, ob es dann wirklich geklappt hat und ob wir jetzt wirklich hier mit in die Staffel 4 starten können. Ich freue mich aber auf jeden Fall. Und das ist auch schon so fast eine kleine Überleitung, weil wer sich noch an Staffel 1 erinnert, als wir in Staffel 1 gestartet sind, da gab es auch, also wir haben es, glaube ich, damals organisatorisch sehr, sehr gut hinbekommen, weil wir da ein bisschen mehr im Voraus schon produziert hatten, weil ich eine gewisse Zeit nicht reden und sprechen konnte, weil ich eine OP im Krankenhaus hatte. Und genau deshalb, aus diesem Grund, hat sich jetzt auch Staffel 4 doch nochmal ein bisschen verzögert, weil dieser erste Anlauf nicht ganz geklappt hat. Ich hatte nochmal einen kleinen Eingriff, nicht am Rücken. Da kann ich gleich auch noch zu was zu sagen, aber ja, an einer anderen Stelle. Und wie das halt so ist, du wirst 30 und auf einmal, es geht rapide bergab. Also körperlicher Zerfall, der setzt sofort ein. Es ist wirklich der Wahnsinn. Aber ja, Spaß beiseite. Ich hoffe, das war es jetzt erstmal mit irgendwelchen OPs. Und ich hoffe auch, dass ich ab, ja, ist eine gute Frage, wann, wahrscheinlich so in 3 Wochen mal optimistisch gesprochen, in 3 Wochen auch mal wieder Sport machen kann. Und wer weiß, Bene, vielleicht, weil der Rücken, der meldet sich zurzeit nicht so häufig. Ich habe eigentlich schon das Schlimmste befürchtet, weil du in so einem 1,80 Krankenhausbett eingepfercht bist und eigentlich nicht laufen und dich bewegen kannst. Das ist eigentlich keine gute Voraussetzung für so einen Bandscheibenvorfall, dass sich der nochmal ja schlussendlich bessert. Aber nichtsdestotrotz, es geht gerade okay, was den Rücken anbelangt. Und deshalb, sobald ich generell wieder Sport machen kann, hoffe ich auch, dass ich vielleicht die erste Scheibe wieder werfen kann nach einer viel zu langen Zeit. Aber ja, so ist es. Das ist so als kleines Update von mir. Und mich freut es natürlich zu hören, dass es dir eigentlich sehr, sehr gut geht. Ich meine, dass deine Verletzung damals passiert ist, ist ganz ehrlich, das ist jetzt ein fucking Jahr her. Also das war März letzten Jahres, ich glaube Mitte März war es circa. Das ist schon echt eine Weile und es wird Zeit, dass du auch mal wieder spielen kannst. Wie war es denn so die letzten Wochen und Monate? Hast du viel gezockt?
Viel gezockt ist, glaube ich, zu viel gesagt. Aber ich habe auf jeden Fall gespielt.
Es ist auch Winter.
Und ich würde sagen, ich kann so mit 80% Power und irgendwie bedacht spielen, was richtig gut ist und was sich total lohnt, weil viele Sachen dadurch besser funktionieren. Das werden fast alle kennen, wenn man sich ein bisschen zurücknimmt, wahrscheinlich mindestens genauso gut funktioniert. Und ich merke das gerade tatsächlich sehr, wie gut es ist, nicht einfach voll drauf zu knallen, sondern locker Würfe zu machen und auch, ich habe meine Scheiben entsprechend angepasst, das ist alles eher ein bisschen instabiler geworden, weil ich halt weiß, dass es jetzt gerade noch nicht voll geht und dadurch ergeben sich neue Möglichkeiten und auch mein Spiel hat sich so ein bisschen, oder ist noch nicht dort, wo es mal war, wo ich aber auch gar nicht traurig drüber bin, weil es einfach gerade auch mega Bock macht, ein bisschen anders zu spielen und immer noch mal nachzudenken an der Bahn und nicht das einfach abzuspulen, was man sonst gemacht hätte. Und das führt dazu, dass ich das Gefühl habe, gerade sogar jetzt gerade mit dem noch nicht vollen Wiederdasein meiner körperlichen Fähigkeiten, ich aber rein Discgolf-mäßig wahrscheinlich mindestens an einem Punkt bin, bevor ich meinen Bandscheibenvorfall hatte, wo ich ja auch ein bisschen aus dem Discgolf-Training an sich raus war, weil ich nicht so viel an sich gespielt habe und merke, wie Sachen zurückkommen, die ich vorher auch schon lange nicht mehr so konnte. Und zum Beispiel eine Sache davon ist Putten, wo ich sehr gestruggelt habe, fast 2 Jahre eigentlich, oder die letzten 2 Jahre, weil es einfach so unkonstant war. Ich habe meinen Putt komplett umgestellt. Ich putte nicht mehr Staggered Stance, sondern also rechter Fuß und linker Fuß hintereinander, sondern ich putte aus dem sogenannten Straddle, was bedeutet rechter Fuß und linker Fuß stehen nebeneinander. Und ich putte auch bis so 15 Meter aus dem Stehen, ohne irgendwas anderes. Und das funktioniert so krass gut, weil ich muss das quasi neu lernen. Und das ist richtig geil.
Ich weiß noch, es ist noch gar nicht so lange her, dass du mich dafür ausgelacht, dass ich jetzt hier sage, ab jetzt nur noch Straddle. Da musste ich mir sehr, sehr viel von dir anhören. Und jetzt sowas.
Ja, es Meinungen ändern sich ja auch gewissermaßen. Ja,
sehr schön.
Je nach Erfahrung. Und ich muss einfach hier auch sagen, ich kann's, es geht halt nicht anders. Also ist auch mittlerweile immer noch so. Ich habe es am Freitag, also heute ist Sonntag, ich habe es vorgestern nochmal ausprobiert. Wenn ich mich normal hinstelle beim Putten, kann es sein, dass der Nerv, der bei mir betroffen ist, irritiert wird. Und deswegen ich so einen kurzen Schmerzstich habe und ich dann die ganze Zeit daran denke, dass es sein könnte, dass es kommt. Ja. Und sobald ich im Straddle bin, passiert es halt nicht mehr. Und das ist eigentlich auch, das beschreibt meinen Gesundheitszustand ganz gut, weil einfach das ist das, was gerade im Alltag noch passiert. Es gibt ein paar Situationen, wo das einfach noch vorkommt, wo es dann auch, es tut auch schon noch ganz gut weh, aber ich kann es auf der einen Seite umschiffen und ich weiß, was ich trainieren kann und soll, damit es besser wird. Und das ist ziemlich cool. Und ja, das Disc Golf Game hat sich jetzt da so ein bisschen danach ausgerichtet und ja, das ist ziemlich cool.
Das ist auf jeden Fall gut. Da kann man jetzt ja fast von ableiten, dass aus Team Rücken wird zukünftig Team Straddle, oder?
So ist es, Team Straddle.
Also wenn ich denn die letzten, ja ich sage jetzt mal 6 Monate nach der Verletzung, gut inzwischen sind schon ein bisschen mehr, aber wenn ich da mal jemanden getroffen habe aus der Disc Golf Szene, da habe ich immer Team Rücken gehört. Mal schauen, ob sich das ab jetzt in Team Straddle verändern wird. Aber ja, spannend. Also ich freue mich auch sehr, wenn wir das nächste Mal oder das erste Mal wieder zusammen zocken, weil ich bin schon sehr, sehr gespannt, wie das bei dir aussehen wird. Weil ich meine, wenn mich nicht alles täuscht, du hast eigentlich ansonsten Straddle ja auch wirklich nur gepattet, wenn es nicht anders ging, oder?
Nur wenn ich musste. Ich hatte mal, ich glaube, das war im zweiten Jahr Podcast, hatte ich so eine ganz kurze Phase, wo ich dachte, ich stelle es jetzt auch um. Und habe es dann 4 Wochen später wieder gelassen, weil ich gedacht habe, nee, es fühlt sich irgendwie unnatürlich Klassiker. An. Und aufmerksame HörerInnen werden jetzt sagen, nee, das war da und da, ich kann mich einfach nicht mehr erinnern, ist auch völlig egal. Ich hatte das schon mal ganz kurz, aber sonst vollkommen richtig habe ich es eigentlich nur gemacht, wenn ich muss und selbst da, wenn sich es irgendwie vermeiden ließe, habe ich es vermieden. Einfach, weil es sich unnatürlich angefühlt hat. Und so war es jetzt auch am Anfang, dass ich musste ja gezwungenermaßen umstellen und ey, ich kann dir nicht sagen, es hat mich am Anfang so viel Nerven gekostet, weil einfach alles ging rechts und links und oben und unten daneben vorbei, weil einfach Timing und alles hat gar nicht gepasst. Und
klar, das ist ja wie, dass du nochmal von neu anfängst.
Auch mein Putting-Style hat sich dadurch natürlich auch nochmal ein bisschen verändert und ja, super, also ich glaube, alle Menschen, die Disc Golf spielen, kennen das, dass man den Putt hier und da mal anpasst und so weiter. Ich glaube, die wenigsten bleiben immer bei der gleichen Bewegung. Aber es macht einfach wahnsinnig viel aus. Und
ja, voll.
Da haben wir jetzt wahrscheinlich jedes Jahr drüber gesprochen. Wahrscheinlich auch immer zu diesem Zeitpunkt ungefähr, wenn man aus der Offseason kommt. Aber ich kann es mal wieder empfehlen, sich seine Bewegung einmal zu löschen und nochmal neu aufzubauen. Und wenn du am Ende bei der gleichen Bewegung rauskommst, weil es sich natürlich anfühlt, ist ja wunderbar, aber in meinem Fall ging es halt nicht. Und das Straddle-Putten hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung. Es ist nicht so weit weg, dass auch ein Paul Macbeth zum Beispiel eine Saison lang, weil er Schmerzen hat, im Straddle-Puttet, weil du einfach viel weniger Apparat brauchst.
Ja, jetzt hast du mir nur fast meine Frage weggenommen, weil ich dich eigentlich fragen wollte. Das ist völlig in Ordnung. Nee, weil ich dachte mir jetzt gerade, du hast ja hauptsächlich aus diesem Punkt Rücken und Schmerz umgestellt.
Ja.
Würdest du trotzdem jetzt, ich sage jetzt mal, gesunden Rücken und gesunden Leuten auch empfehlen, mal so von diesem Staggered Putt auf Straddle umzutauschen? Man muss ja schon sagen, das ist ja mit die krasseste Form des Wechsels. Ne? Also ja. Eine Putt-Bewegung, die kann man ja auch mit anderen Faktoren innerhalb von diesem Straddle oder von diesem Staggered Putt verändern. Aber jetzt dieser Change ist natürlich schon ein bisschen weit hergeholt. Aber würdest du das grundsätzlich jedem empfehlen oder sagen, das gilt eigentlich nur für die Leute, die, keine Ahnung, beispielsweise immer zu tief putten oder immer zu weit rechts, weil die Hand einfach ein bisschen mehr Bewegungsradius hat. Was würdest du da empfehlen?
Boah, ist schwierig. Ich glaube, wenn man das Gefühl hat, man ist so richtig stuck in seinem Putting, ist es gut, es über den Haufen zu werfen und es einfach mal auszuprobieren. Weil ich glaube, viele kennen das Gefühl und ich kenne es von mir einfach auch, dass es dann so ist, so, boah, ich weiß gar nicht mehr, wie es geht, meine eigentliche Bewegung. Und dann ist es auch egal, ob du dir jetzt deine alte Bewegung wieder versuchst beizubringen oder einfach mal umdenkst und es einfach mal anders machst. Ich würde es, glaube ich, nicht grundsätzlich empfehlen, grundlos einfach mal umzuswitchen, weil man einfach schon viel anders macht und es dauert ein bisschen und gerade, ich glaube, es gibt auch Zeitpunkte, wo es gut ist, umzustellen und Zeitpunkte, wo es mehr kaputt macht, als dass es was Gutes tut, umzustellen. Ich würde es nicht per se empfehlen. Ich glaube, es ist nicht viel Schlechtes dran, es auszuprobieren, weil den Straddle-Putt an sich werden alle brauchen irgendwann mal. Also auch das, wer das klar, nicht natürlich übt, dem fehlt ein Wurf in Anführungszeichen im Back, ja, weil immer wenn du hinter einem Baum liegst, was ja auch ab und zu mal passiert, oder wenn du einen schlechten Stand hast oder so, dann keinen Putt zu haben, ist ja keine gute Option. Deswegen, ich würde es auf jeden Fall empfehlen, auszuprobieren und zu trainieren. Umzustellen komplett würde ich nicht per se machen. Es gibt ja auch schon, finde ich, auch klare Vorteile von dem anderen Putting als gegenüber dem Straddle. Also Thema Kraftverteilung, Weight Shift, alle diese Sachen, die wir jetzt schon 100 Mal besprochen haben hier zum Thema Putten, gelten für den Putt mit den Füßen hintereinander einfach ein bisschen mehr als für den Straddle.
Ja, voll.
Behaupte ich jetzt ganz ehrlich.
Also so, mal ganz ehrlich, Bene, unter uns gesprochen. Also
unter uns Klosterschwestern,
meinst du? Genau, also das mit diesen Putt-Bewegungen und Stilen, alles völlig wurscht. Es kommt einfach drauf an, welchen Putter du wirst. Also im Zweifel einfach Putter wechseln.
Ja, das ist wirklich der beste Tipp. Weil wenn es am Ende nicht klappt, liegt es meistens am Material.
Also ja, wer gerade die Ironie nicht rausgehört hat, sei hiermit nochmal gesagt, das war ein bisschen ironisch gemeint. Aber muss man ja schon sagen, es gibt genügend Leute, die das ja auch wirklich todernst meinen. Ne? Also neuer Putter und auf einmal sitzt jeder Putt und spätestens dann aber nach 4 Wochen oder so, so kenne ich das, entweder aus eigenen Erfahrungen oder von Leuten um mich herum, geht man vielleicht doch wieder zurück zum alten Putter.
Ja, ich erinnere mich so gut an eine Autofahrt, die wir hatten. Ich glaube, das war Kreuzlingen. Muss es eigentlich, war es Kreuzlingen?
Ich war in meinem Leben noch nie in Kreuzlingen.
Aber es war auf jeden Fall von irgendwo Richtung Bodensee nach Hause. Und vielleicht war es auch Lörrach, ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall hattest du mir mega stolz erzählt, bevor auf dem Hinweg, dass du jetzt ein neues Paar Putter hast und die anderen sind jetzt weg, die früher die orangenen Super Putter hören jetzt auf, die sind einfach alt und durch und die neuen Putter sind so nach dem Turnier war es richtig so, boah, es ist so kacke, ich bin so sauer, es funktioniert überhaupt nicht. Und ja, keine 3 Wochen später waren wir wieder zurück bei den alten, orangenen, abgespielten Puttern und die neuen hatten erstmal so einen Platz im Trainingsbag sich ergattert, um erstmal mehr eingespielt zu werden. Deswegen fühle ich sehr. Ich glaube aber, dass auch da ist was dran.
Natürlich ist da was
dieses
dran.
Ganze
es geht,
Thema
es geht um einfach, Kopfbeine, es geht genau, um Kopf.
Jetzt nimmst du mir meine Antwort vorweg. Ich glaube, man muss Sachen schon verändern, gerade was Bewegung und Scheiben aber auch angeht, weil es ändert sich dann einfach wirklich doch nochmal was. Und ich glaube, wir sehen es ganz gut auch im Profibereich, wenn jetzt gerade so die letzten beiden Jahre große Herstellerwechsel sind, was das für ein Gefühl auf einmal bei den Leuten auslöst, andere Scheiben spielen zu müssen, sich damit auseinanderzusetzen, neu zu lernen, nicht einfach den bekannten Driver in einer neuen Variante aus dem Regal zu nehmen, sondern einfach ja, das Spiel nochmal ein bisschen auf die Probe stellen. Und auch, ich merke es gerade bei mir extrem, ich war vorher auf gar keinen Fall unzufrieden mit den Scheiben, die ich hatte, aber jetzt eröffnen sich einfach 100.000 Möglichkeiten mit einem Open Bag und ich habe richtig Spaß dran, das auszuprobieren. Und gerade wenn es ums Thema eher instabilere Scheiben angeht, gibt es einfach andere Hersteller, die dann ein größeres Line-Up haben oder die ein bisschen anders funktionieren als jetzt Prodigy, die von der Ausrichtung her eher mal ins überstabile Lager und auf SpielerInnen abziehen, die jetzt nicht gerade die kompletten Anfänger sind oder auch da nur einen gewissen Teil abdecken. Und ja, das macht einfach gerade nochmal ganz viel mit meinem Spiel, weil ich nicht einfach sagen kann, ja, ich weiß, wie es fliegt. 1:1, ich muss es erstmal ausprobieren. Ja. Das ist ganz geil.
Ja. Ja, aber dann lass uns da doch gleich mal nochmal ein bisschen mit mehr reingehen. Ich weiß, wir haben uns, wann war das? Das war inzwischen vor ziemlich genau 3 Wochen, als wir uns da getroffen hatten und da schon diesen ersten Aufnahmeversuch hatten. Und den ganzen Abend haben wir eigentlich sehr, sehr viel über Scheiben gesprochen. Wir hatten sehr, sehr viele Scheiben in der Hand, weil, darf man hier, glaube ich, sagen, in deinem Zimmer, da sind sehr, sehr viele unterschiedliche neue Scheiben angekommen und gewesen.
Darf man
die ich
sagen,
auch alle natürlich dann mal sofort in die Hand nehmen wollte, weil, nachdem du jetzt ja dich nicht mehr auf einen Hersteller festlegst, da bist du natürlich eifrig am Ausprobieren.
Voll.
Wie viele neue Scheiben hast du denn inzwischen, seitdem du jetzt wieder spielst, probiert? Und zum anderen, was ist da jetzt so ein bisschen das Fazit zu? Also ich meine, gerade hast du es schon so ein bisschen durchblicken lassen, aber vielleicht kannst du ja auch konkreter werden und sagen, ja, du hast wirklich Scheibe XY ausgetauscht und diese Scheibe ist jetzt neu in deinem Bag drin.
Also erstmal muss ich sagen, es macht mir krank Bock einfach. Ich habe es gerade schon gesagt, aber das ist die Essenz des Ganzen, dass es mir unfassbar viel Spaß macht, Sachen auszuprobieren und auch die Sachen mir auszusuchen, die gerade irgendwie neu rauskommen, ob ich da Bock drauf habe oder nicht, ob mich das interessiert. Immer aus 2 Blickwinkeln, das muss man ja auch nochmal sagen. Also wer es nicht mitbekommen hat, ich habe ja ein direktes Ziel dahinter, Open Bag zu spielen. Das mache ich ja nicht aus Jux, sondern Ich habe immer im Kopf so, ja, könnte das contentmäßig in Zukunft irgendwie interessant sein? Oder habe ich schon einen konkreten Plan für ein Video mit dieser Scheibe zum Beispiel? Oder hat es mich einfach selber schon lange interessiert, was da dran ist an dem Hype zum Beispiel oder daran, was ich gesehen habe, wie was andere Leute mit den Scheiben machen. Und das sind so ganz viele Eindrücke. Und jetzt habe ich sehr viel investigative Zeit und Taschengeld dafür verwendet, mich da ein bisschen auszustatten. Und ja, was wird hier angekommen sein? Ich würde schätzen so 50, 60 neue Scheiben, wovon nicht alle unterschiedlich sind, sondern meistens so im Paar, also wahrscheinlich so 25 bis 30 neue Scheiben, Molds, Hersteller, was auch immer. Es ist immer sehr unterschiedlich. Oder es kann auch sein, dass jetzt mit drei Scheiben von auch drei verschiedenen Herstellern passiert, dass ich, wenn ich sie das erste Mal werfe, denke, oh Gott, wie geil ist die Scheibe. Und so in dem Moment schon verstehe, was man damit machen kann und wie gut es für mich funktionieren könnte. Und dann passiert das Gleiche wie, und das ist eigentlich sehr interessant, weil das hatte ich zum Beispiel bei Prodigy auch, wenn ich gemerkt habe, die Scheibe funktioniert, dass ich dann eher gleich mal so noch drei davon hatte, damit es die gleiche Scheibe ist. Und wo ich dann jetzt schon im Hinterkopf so, ja, die könnte für mich gut funktionieren oder man kann damit trainieren oder so. Und das gab es jetzt noch nicht bei vielen, aber bei, wie gesagt, drei Scheiben ist das schon passiert und die haben auch schon andere Scheiben ausgetauscht oder einen Slot gefüllt, den ich vorher nicht hatte. Einfach weil die Scheibe so bei uns im Lineup nicht gab oder eine Stabilität zwischen Reihen ist, die ich nur hatte, wenn was eingespielt war zum Beispiel.
Okay.
Ja, also ist jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt und vielleicht ist es auch super langweilig, aber was ich eigentlich richtig cool finde, ist am Ende habe ich noch eine andere Erkenntnis. Also wahrscheinlich, wenn ich jetzt die einzelnen Scheiben gegen das Pendant von Prodigy tauschen würde, so viel Unterschied ist nicht. Mir macht es schon auch deswegen viel Spaß, weil es was Neues ist.
Ja, klar, klar.
Und da ringe ich jetzt.
Ist es auch keine Überraschung.
Genau, überhaupt nicht. Nein, es ist auch mir klar gewesen. Und ich freue mich vor allem auch, weil es gibt so ein paar Scheiben, auch wieder andersrum, die ich gekauft habe, wo ich dachte, boah, mega geil, endlich mal wieder. Ich will jetzt hier keine Namen nennen, weil ich möchte nicht so viel Gewicht auf die einzelnen Scheiben geben, das sonst, glaube ich, ist ein bisschen blöd. Und auch nichts Schlechtes über eine Scheibe sagen, einfach weil es eine sehr subjektive Meinung irgendwie ist, wo ich dachte, ah ja, das hatte ich mir geiler vorgestellt. Und wo ich jetzt eigentlich jetzt auch schon direkt sagen kann, naja, gut, die habe ich jetzt ausprobiert, da werde ich irgendwann mal was noch mitmachen vielleicht oder gebe sie auch weiter, wo ich das Gefühl habe, ah ja gut, das hatte ich schon besser oder für mich besser.
Aber ist das öfter passiert? Weil ich meine, das ist mir jetzt gerade auch so gekommen, es ist jetzt keine Riesenüberraschung, dass du sagst, ja hier und diese Scheibe, die sind eigentlich gleich gut wie das, was ich zuvor gespielt habe, kann ich 1:1 ersetzen, aber jetzt bei der Masse an Scheiben stellt man sich eigentlich schon vor, dass es da fast schon was geben muss, was du in die Hand nimmst, einmal wirfst und du denkst so, boah, ist Käse, das Ding will ich nicht mehr werfen. Kam das öfter vor?
Ich würde fast sagen, es kam genauso oft vor wie in die andere Richtung. Also es gibt so drei Scheiben, wo ich jetzt sage, das ist so eine für mich geile Scheibe, wo ich Vorteile draus ziehe oder die mir gerade jetzt zum jetzigen Zeitpunkt einfach krass viel Bock macht, da will ich mit weiterarbeiten. Und genauso gibt es Scheiben, da habe ich mir mehr davon versprochen, die habe ich 2 Wochen so, das ist es jetzt nicht unbedingt. Wo ich genauso froh war zu sagen, hey ja, auch gut, dass es nicht bei jeder Scheibe passiert, dass sich für mich gleich eine neue Welt eröffnet, was jetzt ein bisschen polemisch klingt, aber sich manchmal dann doch so anfühlt. Also ich habe zum Beispiel, und da sage ich den Namen jetzt, ich habe am Freitag das erste Mal Simons neue Scheibe geworfen, die Pixel, und war sofort so, Alter, ist das eine geile Scheibe. Oh je, weil ich erst ehrlicherweise dachte, na ja, das ist halt ein tiefer Putter. Wie viel Unterschied soll das zu den anderen sein? Und ich eigentlich mehr erwartet habe, dass es einfach ein Hype ist wegen Simon Lyon und den Möglichkeiten, klar, die es jetzt gibt und so. Aber, und das sage ich einfach auch da gerne frei raus, es ist wirklich krass gut. Es ist, und auch eine Sache, die andere Scheiben in der Reihe, die ich kenne, nicht so gut können oder nicht so, wirklich, ich habe die zweimal geworfen, so zum einen oder zwei Runden mit drei Scheiben geworfen und danach war völlig klar, wie es geht. Ich habe eine gesamte Runde Weißen See gespielt, wo ich die auf jeder Bahn geworfen habe und bis auf ein oder zwei Würfe, die waren einfach so gut. Das ist krass, wirklich. Und deswegen erstmal Shoutout, kann man hier auch mal geben. Und solche Situationen finde ich einfach richtig geil. Das macht mir krank Bock, das dann zu haben. Ja. Und das gerade, was ich für mich sonst halt nur in einem Kosmos hatte, wo ich mich auch krass gefreut habe über Scheiben, die wir rausgebracht haben oder auch jetzt, die zum Ende meiner letzten Saison dann kamen, wo ich lange nicht gespielt habe und dachte, geil, eine neue Variante, die mega gut funktioniert. Aber das gibt's auch anders. Das finde ich cool.
Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist gut. Das ist gut.
Ja.
Und das heißt, dein Bag ist jetzt wahrscheinlich nicht ganz ausgetauscht, aber es gibt wahrscheinlich schon auch die ein oder andere neue Scheibe. Das ist mal so als
ja, ich habe tatsächlich, Name jetzt meinerseits. Ich glaube, ich habe dir auch ein Foto geschickt. Vor zwei Wochen war es, glaube ich. Gedacht, so, ich habe jetzt schon ein bisschen was ausprobiert. Ich habe irgendwie Lust, mal zu gucken, wo ich gerade stehe. Wie viel ist noch Prodigy, wie viel nicht? Und da ist es tatsächlich so, zwei Drittel von meinem Bag ist Prodigy, obwohl ich für jede Scheibe, die ich in einen Bag tun würde, auch ein Pendant geworfen habe. Und ein Drittel ist aber ja ersetzt, sage ich jetzt mal zu dem ersten, weil einfach ich aus den Gründen, wie ich gerade schon gesagt habe, entweder mehr Bock hatte, das zu machen oder da noch ein bisschen mehr Potenzial gesehen habe oder weiß ich nicht, aus verschiedenen Gründen hat sich dann doch schon ein Drittel, wo ich erst dachte, ah gut, geht eigentlich und dann dachte ich, ah krass, ein Drittel ist schon viel, das sind in meinem Fall so 8 Scheiben.
Mhm. Ja, doch, schon einiges.
Die dann neu sind und wo ich dann auch dachte, so krass, das ist schon eigentlich viel dafür, dass ich jetzt 7 Jahre lang Prodigy gespielt habe.
Ja, das ist schon, ich meine, ein Drittel aus dem ganzen Bag rauszuwerfen, mit was Neuem zu ersetzen, das ist schon einiges. Da bin ich jetzt auch mal gespannt, wie es die nächsten Wochen und Monate weitergeht, ob da sogar noch mehr dazu kommt oder ob man da vielleicht dann doch irgendwann wieder sagt, ah, irgendwie mit der habe ich mich damals doch wohler gefühlt und ich tausche wieder zurück. Es kann ja auch genau dieser Effekt eintreten, was wir vorhin mit dem Putter hatten, so, boah, jetzt geht auf einmal alles, aber dann eigentlich nach 4 Wochen so, naja, also irgendwie ist es doch nicht voll, doch nicht die Welt neu erfunden.
Es ist echt so und was jetzt auch noch ein weiß ich gar nicht, ob es jetzt noch ist, aber für mich irgendwie lustig ist zu wissen, wenn ich jetzt sage, ich suche zum Beispiel eine straight in Midrange, dann haben wir, wenn man auf einen Hersteller schaut, 1, 2, maximal 3 Möglichkeiten, wenn überhaupt. Ja. Jetzt hast du den ganzen Markt zur Verfügung, jetzt fängst du an, hast 2 weitere Möglichkeiten, entscheidest dich erstmal für eine. Du kannst diesen Slot ja mit, ich weiß gar nicht, wie viele Hersteller gibt es, 20, wahrscheinlich ja auch ersetzen. Und wenn du jetzt dich für den Moment jetzt mit einer straighten Midrange zum Beispiel für Hersteller XY entscheidest, kann es passieren, du gehst nicht von der Scheibe weg, sondern vom kompletten Hersteller und machst einfach was ganz Neues. Und das ist irgendwie super interessant und gibt so unendliche Möglichkeiten. Das macht mich schon fast wahnsinnig, dass ich habe jetzt so den Anspruch, das perfekt zu machen. Vorher war es voll einfach, weil du hast halt eine beschränkte Möglichkeit. Und es kann auch passieren, zum Beispiel, jetzt habe ich irgendwie ein paar Hersteller gespielt, jetzt kriege ich von irgendwem noch irgendwann mal eine andere Scheibe in die Hand, dann passiert das Gleiche, wie es jetzt am Freitag zum Beispiel mit der Pixel passiert ist, dann kann es sein, dass es halt nochmal wieder alles ändert. Das kann natürlich halt vorher nicht passieren.
Klar. Aber es ist ja auch irgendwie das Geile in deiner jetzigen Situation, dass du dadurch, dass du nicht an eine Marke gebunden bist, kannst du ja aber auch von jetzt auf nachher einfach austauschen. Und wenn du sagst, voll, hey, fühlt sich gerade einfach geil an, macht irgendwie Spaß, geiler Stamp, geiler Aufdruck, ja, vielleicht gibt es noch irgendeine, keine Ahnung, tolle Story zu der Scheibe. Ja klar, up and back damit. Ja, also total. Das ist doch Bohne. Das ist schon auch cool. Ist schon
auch und cool. Was auch noch cool ist, und das ist jetzt so ein bisschen die Überleitung noch zu dem anderen Thema, es ist ja nicht nur für mich so, sondern ich kann das halt voll verwerten und kann die anderen Menschen, die sich dafür interessieren, einfach da mitnehmen und ihnen echte Meinungen zeigen. Und es wird sich wahrscheinlich innerhalb dann der nächsten, ich sag mal, 1-2 Jahre ergeben, dass man wahrscheinlich ganz gut herausfinden kann, so was wäre für mich gut, aber was ist zum Beispiel generell auch gut? Und wo sollte man was ausprobieren? Und wovon kann man auch, wenn man vielleicht eine ähnliche Art hat, wie ich zu spielen oder auf Scheiben gut für oder nicht, auch verzichten, zum Beispiel, weil ich es schon mache, das mal auszuprobieren zu haben oder da euch ein bisschen was zeigen kann. Und gerade so das Thema Scheibenreview wird schon nochmal eine Rolle spielen auf eine gewisse Art und Weise für den YouTube-Content. Und das jetzt zu sehen, dass mir das selber so viel Spaß macht und dass ich es auch für mich nochmal anders verstehen kann und adaptieren kann, zeigt mir, dass es auch wiederum eine ganz gute Entscheidung war, das jetzt so zu machen, weil am Ende kann es sein, dass wenn ich eine Scheibe in der Review so gut finde, wie ich es jetzt gerade schon mal erklärt habe, dass sie wirklich ins Bag wandert. Diese Ebene hätte es nicht gegeben, wäre ich bei Prodigy geblieben, obwohl ich die gleichen Sachen hätte machen können vielleicht. Und das gibt schon nochmal eine andere Tiefe für den Content und eine andere Möglichkeit auch für mich, jetzt nicht einfach nur eine Scheibe auszuprobieren und dann wieder wegzulegen, sondern es kann einfach sein, dass die bei mir eine größere Rolle spielen wird.
Das heißt, Fazit, du bist eigentlich eine Content-Sau.
Kann sein, ja. Darf ich
alles für den Content.
Ja, ich habe da ein ganz cooles Interview gesehen von den Foundation-Jungs, die gesagt haben, oder die Quintessenz von dem Interview war, naja, eigentlich haben wir als Spieler 2 Bags. Würden wir uns von vornherein in der Saison entscheiden, wir würden voll auf Turnier gehen, würde unser Bag anders aussehen, als wenn wir es für den Content machen würden. Oder für die kommerzielle, das ist jetzt mein, das füge ich jetzt hinzu, sie sagen Content, ich sag die kommerzielle Interesse, weil die natürlich auch einen Shop dahinter haben, wo sie Scheiben verkaufen wollen, wo sie die Sachen zeigen wollen und eigene Stamps und bla bla bla. Und das macht natürlich einen krassen Unterschied, aus welcher Idee heraus spielt man irgendwas. Und für mich jetzt gerade, ich will jetzt gerade für mich eigentlich das beste Bag so finden und damit Spaß haben. Aber es kann natürlich passieren, dass im Laufe der ersten Videos sich das auch nochmal verändert, weil man, also ich will da jetzt gar nicht so viel zu sagen, aber kann natürlich sein, dass irgendwas dazu führt, dass Scheiben dann da drinnen bleiben müssen, zum Beispiel, oder so wie andere Menschen, die Discord-Content machen, halt das Publikum teilhaben lassen am Backbuilding oder so und dass du wirklich halt was miteinander machen kannst und das finde ich alles gute Ideen. Und wenn man aber, und da, das wäre jetzt meine Frage, jetzt habe ich so viel geredet über Scheiben, ich will eigentlich dich was fragen. Wenn man rein darauf geht, ein Bag für eine Turniersaison zusammenzustellen, gibt es ja verschiedene Theorien. Eine Theorie ist, dass die Molds so minimal sind wie möglich und du verschiedene Arten der Eingespieltheit sozusagen von den Scheiben hast, dass du aber immer weißt, wie diese Scheibe fliegt und reagiert. Und die andere ist zu sagen, naja, eigentlich auch geil, viele neue Sachen zu haben und die Lineups geben eigentlich alles Mögliche her. Was ist deiner Meinung nach die bessere Variante, ein Bag zu bauen?
Ja, gute Frage. Ich habe gerade auch überlegt, weil, so wie du die Frage angefangen hast, habe ich mir schon gedacht, in welche Richtung das geht und habe dann sofort gedacht, okay, wie mache ich es eigentlich? Ich habe nämlich, glaube ich, weder den einen noch den anderen Weg. Also jetzt mal, wie soll ich das ausdrücken? Ich glaube zum Beispiel Simon ist jemand, ich meine, den kennt man, der ist jemand, der hat eher weniger Molds und hat dahingehend Scheiben, die ihr vor allem Ding dann auch mit dem Winkel einfach auch nochmal auf andere Linien bringt, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Das ist zum Beispiel gar nicht mein Spiel, sondern ich versuche, zumindest in der Vergangenheit, habe ich sehr oft die Scheiben im selben Winkel eigentlich geworfen und die haben trotzdem ein total anderes Ergebnis gemacht. Das heißt, ich habe sehr viel mit den Scheiben gespielt, heißt aber auch, dass du deine Scheiben extrem gut kennen musst. Gerade wenn es mal windiger wird, gerade wenn es berghoch, bergunter geht, musst du da ein sehr, sehr großes Vertrauen in deine Scheiben dazu haben. Und ich glaube, deshalb ist es bei mir eher so passiert, dass ich einfach irgendwann mal einen Berg hatte, ohne da wahrscheinlich groß drüber nachzudenken. Also, keine Ahnung, wahrscheinlich damals, als ich bei Discmania begonnen habe, habe ich halt mal das Discmania-Lineup hergenommen und da gab es jetzt auch noch nicht die Fülle an Scheiben, weil das schon sehr, sehr lange her ist. Da gab es dann, keine Ahnung, 10 Molds und dann waren meine Scheiben mit 10 Discmania-Molds auch voll einfach. Und dann sind aber jetzt Jahr für Jahr dann einfach neue Scheiben rausgekommen und die haben es dann in den Berg geschafft oder eben nicht. Was aber zeitgleich passiert ist, die Scheiben, mit denen ich damals angefangen habe, die haben sich, ich sage jetzt mal, eingespielt.
Ja, genau.
Das heißt, du hast beispielsweise eine damals stabile PD gehabt. Ich sage jetzt mal einen Distance Driver, der aber damals noch sehr, sehr überstabil war, der aber dafür, dass ich ihn dann die nächsten 2, 3, 4, 5 Jahre immer noch gespielt habe, immer instabiler geworden ist. Und dadurch einfach auch andere Scheiben ein bisschen ersetzt hat, weil ich diese Scheibe so gut kannte. Und das ist, glaube ich, die Quintessenz für mich. Also ich muss meine Scheiben so gut kennen, dass ich gar nicht nachdenken muss, was die Scheibe eigentlich jetzt in dem und dem Windverhältnis oder Wetterbedingungen macht. Und das ist eigentlich so ein bisschen, ja, so wie ich meine Scheiben in den Bag nehme. Ich nehme eine neue Scheibe, ich gucke an, ob ich da vielleicht eine Verwendung für habe. Und dann kann es gut sein, dass diese Scheibe, für die ich sie oder diesen Zweck, für den ich sie ursprünglich in den Bag getan habe, dass sie 2, 3 Jahre eigentlich einen anderen Slot ersetzen wird. Weil wir kennen es alle, ab und zu verliert man auch mal Scheiben, dann muss man was ersetzen oder hat auf einmal einen neuen Slot. Und vielleicht nimmt man dann auch eine bestehende Scheibe, die schon im Bag ist, wirft die aber vielleicht doch ein bisschen anders, um dasselbe Ziel zu erzielen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen mein Vorgehen. Ist jetzt nicht so ganz klar und, glaube ich, auch nicht so ganz typisch und eher so mittendrin zwischen diesen beiden Optionen, die du gerade auch beschrieben hast.
Ja. Daraus resultierend die zweite Frage, nicht an den Domi, der Turniere spielt, sondern an den Domi, der davon profitiert, wenn Scheiben verkauft werden. wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Bags sich eigentlich nur danach richten, du suchst dir irgendwann mal einen Driver aus, zum Beispiel, und holst dir 8, 9 Stück davon und dann bist du ja damit theoretisch eine ganze lange Zeit erstmal bedient, weil so oft verliert man jetzt auch keine Scheiben, sondern die spielen sich ein und irgendwie gehen sie vielleicht kaputt oder du lässt mal eine liegen, aber dann hast du halt ein Backup. Und das heißt eigentlich, dass ja der Scheibenmarkt sich auch gar nicht unbedingt an diese Leute richtet, die so vorgehen oder die wirklich in diese Art von Backbuilding und sich aufstellen für ein Turnier investieren, sondern eigentlich an den Rest, der irgendwo unzufrieden ist, der sagt, ich möchte neue Scheiben ausprobieren, so wie ich zum Beispiel, der das auch anders macht. Ich hatte ganz ursprünglich mal, bevor ich auch gesponsert worden bin, schon diesen Ansatz, einen Driver, einen Fairway-Driver und so weiter. Das hat sich dann aber komplett verloren, weil ich einfach die Möglichkeit hatte, alles Mögliche zu spielen und das auch dann super gerne gemacht habe. Wie beurteilst du das? Würdest du das so bestätigen oder ist deine Meinung vielleicht sogar auch, naja, so diesen Prototyp, den ich gerade skizziere mit, du kaufst dir 7 Driver und dann ist es erstmal gut, gibt es eigentlich nicht?
Also ja, wie gesagt, ich glaube, ich bin jetzt nicht der Durchschnitt. Ich glaube, ich mache das ein bisschen anders als viele andere. Deshalb, ja, jetzt muss man wahrscheinlich auch sagen, okay, was ist denn der Durchschnitt und was ist denn so die typische Discgolf-Persona? Wie geht denn die vor? Und ich glaube, da muss man schon auch sagen, dass viele Discgolf-spielende Leute, wie soll ich sagen, das ist jetzt so ein bisschen meine subjektive Meinung, dass die einfach 2, 3 präferierte Marken haben. Mhm. Da hauptsächlich so ein bisschen checken, okay, was kommt denn da raus? Zeitgleich haben sie aber jetzt die Leute, die schon ein bisschen länger dabei sind, ja, die anderen auf gar keinen Fall, haben sie auch vielleicht 2, 3, 4, 5 Spielern, Spielerinnen, Schrägstrich Influencer, denen sie folgen und denen sie dann vielleicht auch mal, oder weswegen sie dann vielleicht auch mal die Scheibenmarke wechseln, haben wir ja die letzten ein, zwei Jahre sehr häufig gesehen. Und da natürlich so ein bisschen hinterhergehen. Was ich eigentlich damit sagen will, also ich glaube, und das ist ja auch das, was ich schon oftmals gesagt habe, dass das Ganze einfach ein Marketing-Ding ist.
Ja.
Und du hast es ja auch schon so ein bisschen angedeutet. Ne? Also natürlich gibt es Scheiben, die dich auf einmal doch voll überzeugen, und es gibt Scheiben, die dich wenig überzeugen. Aber im Grunde, ob du jetzt dein Prodigy-Bag verwendest oder den komplett austauscht und dann in weißen Seen eine Runde spielst, dann, also an den Scheiben lag es nicht, sondern es lag eigentlich, hast du jetzt hier mal einen Baum getroffen oder nicht? Ne? Ja. Kommen wir jetzt wieder auf die Diskussion zurück. Und deshalb ist, glaube ich, mein Take der, dass es ist einfach ganz viel Marketing. Mhm. Es geht aber auch natürlich grundsätzlich bei solchen Themen ganz, ganz viel um Innovation. Und das ist auch grundsätzlich das, was ich so ein bisschen in der Disc Golf-Industrie kritisiere. Da gibt es viel zu wenig Innovation. Es ist natürlich, muss man schon auch zugeben, viel, viel schwieriger, weil ich meine, du hast halt eine Disc Golf-Scheibe, die aus einer einzigen Komponente eigentlich besteht, und das ist Plastik. Ne? Es ist jetzt nicht wie in der, sagen wir mal, in der Outdoor-Industrie, wo du deine Regenjacke hast, da hast du das Material, da hast du den Zipper, da hast du vielleicht dann auch nochmal sehr große Unterschiede zwischen den Materialien, und da kannst du dann zum einen Gore-Tex verwenden, wenn du regenfest haben willst, gibt es aber auch noch die andere diverse Möglichkeiten, da kannst du auch noch mit, keine Ahnung, wie du dann Impression und so weiter, wie du das betreibst, ja auch nochmal ein bisschen dran fallen, wie dein eigentliches Produkt auch besteht. Und all die Möglichkeiten gibt es ja im Disc Golf kaum. Also du hast halt dein Plastik-Mold, dann hast du deine Farbe und hast du dein Stamp. Viel mehr gibt es nicht. Ne? Und deshalb ist es, glaube ich, zumindest aktuell einfach auch noch voll das Marketing-Game. Weil klar, wenn du beim Produkt nicht so viel variieren kannst, geht es halt einfach ums Marketing. Und was schlägt da zurzeit voll im Disc Golf, oder was ist der Trend der letzten Jahre? Naja, du musst halt die besten und größten und einflussreichsten Spieler oder Spielerinnen haben. Das zieht. Ich glaube aber auch, dass sich das langfristig nicht so halten wird. Ich glaube, dass da noch einiges passiert, auch was innovative Dinge anbelangt. Kommt natürlich auch so ein bisschen drauf an, wie unser, ich nenne es jetzt einfach mal Notified Body, die PGA, wie die da mitziehen, weil ich meine, da kann man so oder so noch was zu sagen oder was von halten oder eben auch nicht. Es wird, glaube ich, sehr interessant. Fun Fact hier, ich weiß gar nicht, ob das offiziell ist, aber und ich habe das so gehört von Leuten, die davon sehr, sehr viel Ahnung haben. Hier, weil ich gerade gemeint habe, der Notified Body und PGA, und die haben ja die ganzen Regularien, was wird zugelassen als Disc Golf Scheibe und was nicht. Witzig ist nämlich, dass ganz, ganz viele harte Putter eigentlich gar nicht den PGA-Regularien entsprechen, sie aber trotzdem verkauft und gespielt werden, und niemand juckt's. Warum? Weil einfach ganz, ganz viele Pros ganz harte Putter haben wollen. Aber eigentlich, wenn du die testest, sind die alle nicht zugelassen oder entsprechen nicht den Regularien und den Standards. Das ist irgendwie ein spannender Side-Fact. Aber ja, deshalb, um deine Frage zu beantworten, es ist schwierig. Ich glaube, es ist doch auch schon so ein Marketing-Ding. Und es ist, muss man schon auch sagen, das Ganze gehört halt so ein bisschen in die Richtung FMCG. Und da brauchst du einfach immer neue Sachen. Und ja, zur Not machst du einfach nur einen Facelift und machst einen neuen Stand drauf und die Leute finden es geil. Also darum geht es ja oftmals, ne?
Ja, voll.
Und was ich jetzt hier vielleicht noch ganz kurz anschließen will, das ist jetzt nicht, wie soll ich sagen, ich bin eigentlich grundsätzlich da jetzt nicht derjenige, der sowas super geil findet, weil ich eigentlich auch derjenige bin, der sagt, hey, ich werfe immer noch meine Scheiben, die ich vor 10 Jahren geworfen habe. Also ich bin jetzt nicht der, der sagt, hey, konsumieren, 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 weil das aus anderen Werten und Themen widerspricht mir das so ein bisschen. Aber hin und wieder meine neue Scheibe finde ich ja schon auch geil.
Sehr gut.
Ja, ist ja so. Also ist ja so. Wir kennen alle dieses Gefühl, du hast eine neue geile Scheibe in der Hand. Du hast es vorhin schon diverse Male beschrieben, dieses Gefühl. Ja. Und genauso geht es mir auch. Also ja.
Voll. Und es macht, um das Thema vielleicht auch so ein bisschen abzuschließen, es macht schon einfach was mit der eigenen Laune, sowas zu machen. Ausprobiert jedenfalls bei manchen Menschen. Es gibt sicherlich Leute, die sagen, boah, bleib mir weg. Ich bin froh, wenn ich das spielen kann, was ich habe. Ich brauche jetzt da nicht noch was, was mir irgendwie reingrätschen, das verstehe ich auch. Ich glaube, am Ende des Tages ist es wie immer wichtig, dass das eigene Gefühl gut ist, und was ich wirklich nur bestätigen kann, sind die Aussagen von vielen Leuten, die irgendwie Sponsor wechseln oder aus irgendeinem Grund sagen, ich hatte mir jetzt irgendwie, ich folge meinem Idol zur Marke XY und damit eine gute Erfahrung haben, dass das einfach auf dich selber einen Effekt hat oder haben kann und dass das nicht zu vernachlässigen ist, dass der immer selbe Stiefel auch nicht unbedingt die richtige Wahl ist. Und dass es gut ist, mal Sachen zu ändern und auch zum Beispiel seine Meinung über Sachen immer mal wieder auch zu testen, ob das auch gerade noch entsprechend natürlich funktioniert. Und das ist jetzt meine Überleitung zu einer Entschuldigung, die ich für dich vorbereitet habe. Und zwar, ich habe ein bisschen meine Meinung geändert zum Thema neuen Bahnenparcours. Und zwar...
jetzt komme ich ja gar nicht mehr mit, wie kommen wir jetzt auf dieses Thema?
Ja, weil ich jetzt eine Überleitung gemacht habe, weg von dem Scheibenzirkus hin zum Parcourszirkus. Ich habe aus eigener Erfahrung eine neue Erfahrung gemacht. Und zwar, es ist, glaube ich, sehr sinnvoll, auch die Möglichkeit zu haben, kleine neuen Bahnenparcours zu haben. Und ich habe gerade im letzten Jahr sehr oft dagegen gehalten, weil ich gesagt habe, wir brauchen auch entsprechend große Parcours, die gewisse Standards erfüllen, weil auch diese Range abgedeckt sein muss. Und da trete ich auch nicht von zurück. Gleichzeitig habe ich die Erfahrung gemacht, dass wenn man Disc Golf mit neuen Spielerinnen und Spielern angeht, es überhaupt keinen Sinn macht, das auf den großen Parcours zu machen. Man ist mit neuen Bahnen erstmal auch ganz gut bedient, weil es erstens lange dauert, man zweitens den gleichen Spaß haben kann, und für die es noch nicht so spaßig ist wie für einen selber, 18 lange Bahnen einfach sehr lange dauern und dass es auch gut ist, es nicht zu haben. Und ich hatte jetzt ein paar Begegnungen, wo ich einfach mit Leuten, die es vorher noch nie gemacht haben, das gemacht haben, und wo schon die Quintessenz war, hey, es war jetzt irgendwie auch gut nach neun Bahnen und ich hatte mega Spaß, das können wir gerne nochmal machen. Und ich hatte das Gleiche aber auch im Negativen mit 18 Bahnen, so hey, wäre der Parcours nur halb so lang, wäre es voll cool gewesen. Und deswegen glaube ich, die Wahrheit liegt wie immer irgendwo dazwischen, aber was ich mir vorgenommen habe, und deswegen sage ich es hier auch so ganz offiziell in Anführungszeichen, nicht mehr so dagegen zu halten, weil es auf jeden Fall auf die Verbreitung des Sports einen guten Effekt hat oder haben kann.
Ja, jetzt bin ich ein bisschen überfordert, weil damit hätte ich ja jetzt heute nicht gerechnet, dass wir A, dieses Thema anschneiden, B, dass du von dem du fällst mir hart den Rücken auf einmal so eine Gratwanderung ja, hier komm. Machst. Da bin ich jetzt ein bisschen hin und weg. Wie komme ich jetzt aus der Sache raus? Also erstens, sehr, sehr spannend und freut mich auch zu hören, dass du die Seiten und die Meinung gewechselt hast. Und ich glaube, was man ja schon auch festhalten muss, ich habe ja, glaube ich, nie gesagt, dass wir keine 18er-Parcours haben sollen. Und da stimmen wir ja ohnehin auch zu 1000% überein. Wir brauchen ganz, ganz zwingend und dringend diese 18er-Parcours. Ich glaube nur, dass man da ein bisschen strategisch rangehen könnte. Und ja, natürlich kann man das nicht immer 100% strategisch machen, sondern es gehört auch die Portion Glück dazu, dass man Partner findet, dass man Flächen findet und so weiter. Aber wenn du das Rad ja weiterspielst, ist ja eigentlich die Idee, dass eine Stadt, eine Gemeinde einen 9er-Parcours hat und damit quasi in diesen Discgolf-Sport reinstartet, dann nach 2-3 Jahren sich denkt, oh, das ist aber eigentlich ziemlich cool und jetzt haben wir schon Leute, denen ist es zu langweilig, die wollen wir jetzt aber nicht zurück an die PlayStation verlieren, sondern die wollen wir wieder auf dieser Discgolf-Anlage halten. Entsprechend brauchen wir für die jetzt noch eine zweite Option. Und dann wäre eigentlich natürlich der logische Schritt zu sagen, okay, entweder wir verlängern jetzt diese 9 Bahnen auf 18 Bahnen oder wir setzen gleich noch einen drauf und machen dann eine 18er Anlage dazu. Das hatten wir oder das gibt es schon in einigen Städten genauso, gerade so die Ecke Braunschweig-Hannover ist es ja hin und wieder schon passiert damals und das passiert auch jetzt immer noch in anderen Städten und ich glaube, dass das, also das ist die Strategie, die wir bei Disc Golf Park auch schon immer verfolgt haben und auch immer weiter verfolgen werden, weil wir da absolut davon überzeugt sind. Und ich meine, die Gespräche, die ich mit dir, sei es on-air oder off-air, da hatte, und das war immer eine Diskussion, weil wir da sehr unterschiedliche Meinungen hatten, die habe ich ja mit zig Leuten geführt. Ne? Und ich war da eigentlich immer ein bisschen alleine auf dem Weg, den ich da eingeschlagen hatte. Ich bin aber, also ich werde mich da aber auch nicht von abbringen. Und ich kann es ganz ehrlich sagen, ich habe letztes Jahr keinen einzigen 18er-Parcours erstellt. Ich hoffe, es wird dieses Jahr den einen oder anderen geben. Ich kann aber auch jetzt schon sagen, es wird sehr viele 9er-Parcours geben. Aber, und das ist ja das Interessante, fast alle von diesen 9er-Parcours, die sind an Standorten, wo es weit und breit nichts anderes gibt an Discgolf-Anlagen. Und darum geht's.
Ja,
weil da bekommst du einfach auch neue Leute hin. Ich meine, man könnte jetzt auch noch andere Strategien fahren, das ist schon klar. Aber manchmal kann man sich das nicht immer aussuchen, wo diese Projekte entstehen. Und ich bin auch davon überzeugt, dass wenn du irgendwann in Deutschland dich nur 30 Minuten in ein Auto oder in die Bahn setzen musst und deine Discgolf-Anlage erreichen kannst, dann haben wir ohnehin irgendwann eine Schwelle, wo es uns auch viel, viel einfacher fallen wird, größere Gelände für 18 oder sogar mehr Bahnen zu bekommen. Und das, wie gesagt, darum geht's. Deshalb halte ich an diesen 9 Bahnen fest. Nicht, weil ich, der Dominik Stampfer, diese 9 Bahnen so geil findet und es geil finde, wenn ich da meinen Putter auf 60 Meter im Korb hinwerfen kann und eine 8 oder 9 unterspielen kann. Nee, aber es gibt zu viele Leute in Deutschland, die Disc Golf noch nicht kennen und können. Und das sind genau diese Leute, von denen du vorhin gesprochen hast, mit denen du gespielt hast. Und die haben keinen Bock auf 18 Bahnen aus den diversen Gründen. Da gibt es zu viele Gründe. Das wird jetzt hier den Rahmen sprengen. Und deshalb ergibt es meiner Meinung nach total Sinn, da den Fokus drauf zu setzen. Und wie gesagt, zeitgleich darf man diese 18er oder sogar mehr Bahnenanlagen nicht aus den Augen verlieren, weil die braucht es auch, um gewisse andere Leute einfach zufriedenzustellen und vor allem auch zu fördern und zu fördern. Punkt.
Ja. Ja, voll. Gebe ich dir 100% recht. Bleibt mir auch gar nicht viel mehr dazu zu sagen. Ich glaube, mir ist nur ein Punkt wichtig zu unterstreichen, dass man die 18er-Parcours, die dann auch einen gewissen Standard erfüllen sollen. Und es geht ja auch nicht darum, einfach 18er-Parcours zu bauen, um einen 18er-Parcours zu haben, sondern einen wettbewerbsfähig, nenne ich es mal, einen wettbewerbsfähigen 18er-Parcours auch hat oder irgendwo mehrere damit. Und das ist eigentlich immer der Grund, warum ich dagegen in Anführungszeichen oder nicht dafür so war, dass man sich auf die 9er so fokussiert, dass auch die Qualität des Spiels zunimmt. Nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität. Es ist mir aus der Erfahrung, die ich so in Europa gemacht habe, einfach wahnsinnig wichtig, dass gerade wir Deutschen, die ja doch schon Potenzial mitbringen, aber vielleicht nicht so gewohnt sind an mächtige Parcours, wie es andere sind, aus dem Grund oftmals nicht so gut abschneiden, weil einfach der Parcours und die Gegebenheiten und die Sachen, die man dort braucht, anders sind als bei uns. Und ich habe halt schon oft diese Erfahrung gemacht, habe ich auch schon 100-mal gesagt, ich will es doch gar nicht ausbreiten, aber ich glaube, dass eine Waage aus beidem wichtig ist, so wie du es gesagt hast. Und der erste Ansatz aber, erstmal den Sport breiter zu machen, sicherlich der bessere ist, als den Sport erstmal besser.
Ja, ich glaube, also da könnte ich jetzt auch wieder einige Dinge zu sagen, weil genauso gut könntest du sagen, hey, wenn du 9 richtig krass anspruchsvolle Bahnen hast, dann wirst du auch automatisch besser. Da brauchst du jetzt gar nicht zwingend 18 Bahnen dafür.
Ja.
Ich glaube, das ist der eine Punkt. Zum anderen gibt es natürlich auch noch ganz, ganz viele andere Optionen, wie gezielte Förderung, Training, bla bla bla. Aber da müssen wir jetzt gar nicht eintauchen. Und natürlich, ich gebe dir da schon recht, sobald der Standard der Parcours anspruchsvoller und schwieriger wird, merkst du das einfach flächendeckend. Also das siehst du ja in Finnland oder sonst wo, wo du jetzt auch schon einige Male warst und da einfach ein paar random Kurse gezockt hast. Das merkst du sofort. Was du aber einfach bei der Diskussion nicht vergessen darfst, ist die, und da spreche ich jetzt wirklich mal so einfach aus Live-Gesprächen mit vielen Städten und Gemeinden über die letzten anderthalb Jahre hinweg. Es ist ja nicht so, dass ich persönlich sage, ich fokussiere mich auf 9 Bahnanlagen und gehe zu jemand hin und sage, hey, du brauchst eine 9 Bahnanlage und keine 18. Es resultiert ja eher aus dem Gespräch und aus dem Bedarf einer Stadt oder einer Gemeinde, dass sie sagen, nee, nee, diese 18 Bahnen, das ist uns viel zu viel. A, haben wir nicht die Fläche. B, ist unsere Zielgruppe eine ganz andere. Und C, kostet es auch viel zu viel. Ne? Mhm. Also lassen Sie uns mal lieber mit 9 Bahnen anfangen. Und who am I? Ne? Also da jetzt dagegen zu argumentieren, macht gar keinen Sinn. Sondern sage ich, wissen Sie was? Ich glaube, Sie haben es verstanden. Das ist nämlich genau der richtige Weg. Und dann sprechen wir doch in 2-3 Jahren nochmal. Und dann können wir da vielleicht 18 draus machen oder machen dann eine neue 18er Anlage. Das heißt, oftmals kommt dieser Bedarf von diesem, hey, wir wollen eine Anlage für Beginner, kommt ja eigentlich gar nicht von mir, sondern kommt ja eigentlich von den Städten und Gemeinden. Und wie gesagt, wenn wir uns jetzt mal die neutrale Perspektive versetzen, dann ist das halt so auch richtig. Und ich glaube, da gibt es trotzdem auch nochmal Möglichkeiten, das Ganze ein bisschen zu tweaken, weil man könnte genauso gut hergehen und sagen, okay, machen wir doch 9 Bahnen, aber lassen Sie uns doch versuchen, mit ein paar kleinen Kniffen und Tricks, entweder verschiedenen Pin-Positionen oder vielleicht verschiedenen Abwurfpositionen, da noch ein bisschen was rauszuholen und die Zielgruppe einfach zu erweitern, dass, wenn es vielleicht zum einen schon lokale Discgolf und Discgolferinnen gibt, dann kann man die abholen, indem man ein paar Longpins oder sowas hat. Und zum anderen kann man mit diesem, ich sage jetzt mal, Standard 9-Bahn-Parcours, der eher so 60, 70, 80 Meter hat, einfach auch alle neuen Spieler und Spielerinnen abholen. Und dann hast du natürlich eine Anlage, die wirklich richtig cool sein kann. Weil eine 9-Bahn-Anlage mit unterschiedlichen Abwürfen und Pin-Positionen, die vielleicht mal von Wochenende zu Wochenende geändert werden, wenn es natürlich einen lokalen Verein gibt, der sich da die Mühe macht, dann ist das schon was richtig, richtig Cooles. Und dann ist auch eine 9-Bahn-Anlage richtig, richtig geil.
Ja.
Aber ich nehme deine Entschuldigung an, Bele. Und ich freue mich ja auch so ein bisschen, dass das auch bei dir angekommen ist. Aber was mich jetzt interessiert, wo warst du denn spielen, dass du da zu der Erkenntnis gekommen bist? Warst du auf einer neuen Anlage oder warst du einfach in Weißensee bei dir
um die Ecke? Ich war eigentlich auf den Anlagen, auf denen ich immer bin, aber die Anlagen, jetzt habe ich mir das angewöhnt, ich wollte eigentlich extra nicht Anlage sagen, auf den Parcours, auf denen ich sonst immer bin, aber mit anderen Leuten. Und das hat eigentlich den Ausschlag gegeben, dass das, was für mich logisch, und es ist halt wirklich, es ist halt wie immer, es gibt halt eine eigene Realität und eine fremde Realität und die sind ein bisschen mehr geclashed als sonst und ich wirke, glaube ich, manchmal noch mehr so, als wäre ich hundertprozentig an meiner Meinung hängend, bin ich aber gar nicht. Ich kommuniziere sie aber oft so, weil es für mich ein gutes Mittel ist, um damit zu arbeiten. Aber das hat mich einfach schon beschäftigt und ich konnte Argumente, die ich sonst zwar kannte, einfach nochmal besser verstehen. Also es war jetzt gar nicht ein neuer Parcours, sondern einfach Leute, mit denen ich zu tun hatte, die mir da ein bisschen mehr noch die Augen geöffnet haben oder wo ich ein Argument, das ich sonst ein bisschen abgetan habe, einfach besser verstanden habe.
Ja, nee, verstehe. Und ich meine, nochmal, ich bin ja selbst auch Discgolfer und ich meine, ich wohne hier in Frankfurt und es gibt hier den einen oder anderen Kurs in der Nähe. Ich werde jetzt aber auch, es gibt in Bad Nauheim einen 9-Bahn-Kurs, es gibt in Darmstadt und Rüsselsheim 18-Bahn plus. Wenn ich jetzt 2 Stunden Zeit habe, dann fahre ich die 20, 30 Minuten auch nicht zu diesem 9-Bahn-Kurs, sondern fahre halt einfach, wenn ich Bock auf Zocken und Spielen habe, dann eher nach Darmstadt oder nach Rüsselsheim. Das ist schon auch klar, ist mir schon auch bewusst. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden dabei hätte, der noch nie Discgolf gespielt hat, mit der Person würde ich auf jeden Fall zu diesem 9-Bahn-Kurs fahren, weil ich einfach ganz genau weiß, hey, also wenn ich die jetzt 24 Bahnen in Rüsselsheim spielen lasse, die zeigen mir einen Vogel, die wollen nicht nochmal spielen gehen.
Ja, genau.
Also das darf man auch nicht vergessen.
Ja. Naja. Ja, absolut.
Gute Diskussion, Bene. Freut mich sehr und ich bin vor allen Dingen auch gespannt, was sich da jetzt für Nachrichten in meiner DM sammeln. Ob da Leute ja weiterhin noch dagegen argumentieren, was ich ein Stück weit natürlich aus der eigenen Perspektive auch verstehen kann. Oder dass Leute sagen, ah, stimmt, gar nicht mal so verkehrt. Aber Bene, bevor wir jetzt in die Bahn 18 gehen, hätte ich noch einen Punkt. Ist das okay, wenn ich den noch mit reinbringe?
Sicher.
Du hast nämlich in der Weihnachtsfolge ein neues Feature hier in unseren Podcast gebracht und deshalb möchte ich gerne mit dir eine Runde Top 5 spielen.
Ja, gerne.
Sehr schön. Also zur Erinnerung, wer die Weihnachtsfolge nicht gesehen hat, ich gebe jetzt ein Themenkomplex, so nennen wir es jetzt mal vor, oder einen Bereich gebe ich jetzt vor und dann werde ich Stück für Stück werde ich 5 Punkte benennen. Von denen Bene natürlich nur peu à peu weiß, was jetzt da kommt. Und Bene muss sie aber in eine Tierlist einbringen. Das heißt, er muss sagen, was ist Nummer 1, 2, 3, 4, 5. Und dann schauen wir, ob die Liste, wie soll ich sagen, auch so ist, wie sie sein soll. Oder ob da vielleicht doch noch was um die Ecke gekommen ist, mit was man nicht so gerechnet hätte.
Finde ich gut. Wir haben eine Sache gespielt. Wir haben noch mit dabei. Das ist ja ein Format, das ich woanders so ein bisschen abgeschaut habe. Und deswegen möchte ich hier nicht den Shoutout verpassen an den Edeltalk-Podcast, wo ich den habe, weil ich mich ein schlechtes Gewissen habe, das so hinzustellen, als wäre es jetzt meine Idee gewesen. Ich habe das auch in der Weihnachtsfeier schon gesagt. Hier nochmal, ich werde es auch immer sagen, Shoutout an die Jungs, das ist ein sehr gutes Format, das nehmen wir einfach ein bisschen mit als Inspiration hier. Aber ja, sehr gerne. Schieß los. Ja,
Edeltalk war doch Papa Platte und wie heißt der? Reese.
Genau.
Reese, ja. Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob da jetzt ein Papa Platte aus Kanada, aus dem Busch hergerannt kommt, direkt von Seven vs. Wild und hier irgendwelche Urheberrechte
ja, das belangt. Nicht. Daher, ich habe auch nicht Angst vor den Urheberrechten, aber ich wollte es einfach gerne gesagt haben, weil
das ist schön.
Dass die Jungs sehr gut gemacht haben.
Es ist immer schön, die Podcast-Kollegen zu grüßen, deshalb auch hier ganz liebe Grüße auf jeden Fall. Aber ja, lass uns anfangen. Bene, lass uns nehmen dein Lieblings- oder deinen besten Runden-Snack. Also es geht um essbare Dinge während einer Runde.
Mhm, okay.
Genau, fangen wir mal an. Wo würdest du den, ganz klassisch, also weiß jeder, was jetzt kommt, wo würdest du den Seeberger Trail Mix einordnen?
Das ist eine sehr gute Frage. grundsätzlich würde ich ihn wahrscheinlich höher einordnen, aber ich bin so ein bisschen übergessen an diesem runden Snack. Es ist aber weiterhin ein sehr guter. Und ich würde mal behaupten, das machen wir mal. Wir machen mal den auf die 3. Das ist ein sehr gutes Mittelfeld.
Jetzt bin ich ja fast schon frustriert. Seeberger Trailmix auf die 3. Ich glaube, du spinnst ja.
Ja, doch,
ich glaube schon. Heißt ja, ich glaube, das wird jetzt mit dem Sponsoring hier doch nichts mehr. Das habe ich jetzt eigentlich gehofft, dass es direkt auf die 1 kommt. Aber gut, da musst du jemand Neues finden. Ganz klassisch, glaube ich, sehr, sehr beliebt bei vielen Leuten, die gute alte Bananebene.
Ja, wusste ich, dass das kommt. Sehr gut. und die Banane ist für mich tatsächlich der Nummer 1 Runden-Snack. Deswegen kommt es auf die 1.
Ui. Okay. Das heißt, du hast grundsätzlich jetzt hier unser Spiel hin oder her, du hast grundsätzlich eine Banane immer dabei?
Auf Turnierrunden auf jeden Fall. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mich von hier zu Hause aufmache, dann liegt es ein bisschen dran, gibt es noch eine? Oder eine, die auch im Berg nicht sofort kaputt geht? Oder gibt es vielleicht, sonst wäre noch der Apfel die andere Variante?
Ja. Okay, das heißt Banane Nummer 1. Kurze Zwischenfrage hier und jetzt mal Hand aufs Herz. Und ich will eine ehrliche Antwort, Bene. Wie oft im Jahr kommt es vor, dass du am nächsten Turnier noch die Banane von der letzten Runde vom Turnier von vor 3-4 Wochen findest?
ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es ist mir noch nie passiert. Aber es kommt echt super selten vor. Ich würde sagen, einmal im Jahr kann das passieren. Okay. Oder so. Was öfter mal passiert ist, dass wenn man sonntags noch gespielt hat, man hatte sie dabei, braucht sie aber gar nicht so richtig und dann ist es so Dienstag, es fällt dir ein, boah, die Handtücher müssen mal gewaschen werden, dann ist so, ah ja, da ist auch noch eine Banane, top, die nehme ich auch mit raus.
Ja, oder eben so dieses, boah, ich hätte jetzt eigentlich Bock auf eine Banane, gehst im Kühlschrank oder halt in die Küche, fuck, nichts da und dann, ah geil, ich habe im Discord-Berg noch eine. Wäre auch nicht das erste Mal, dass mir sowas passieren würde. Aber gut, das zurück zum Spiel. Bisschen speziell, aber habe ich schon öfter gesehen, Bene. Ein morgens vorbereitetes Porridge.
Ja, fühle ich auf jeden Fall. Für mich persönlich allerdings, ich hatte mal eine Ausprobierphase, weil es mich inspiriert hat, das zu machen, spielt aber eigentlich in meinem echten Turnier- oder Rundending überhaupt keine Rolle, deswegen kommt es auf die 4. Ich finde es aber nicht schlecht.
Okay. Porridge auf die 4, okay. So, dann wird es jetzt natürlich spannend. Nur noch 2 zur Verfügung. Schoki, und damit meine ich jetzt allerlei Sorten von Schoko. Also kann auch irgendein Riegel mit so ein bisschen Schoko, also muss jetzt kein 100% Vollmilch oder Zartbitter oder sonst was sein, sondern ein bisschen Schoko enthalten. Ja. Wo würdest du den eingruppieren?
Würde ich aufgrund von dem, was ich gerade vergeben habe, auf die 2 tun, weil das auf jeden Fall mehr meiner Realität an Snacks entspricht. Und das hat auch noch einen zweiten Hintergrund, und zwar mein früherer Lieblingsriegel, nämlich die Cliff Bar, gibt es jetzt auch in vegan, in fast allen Varianten. Und da ist Schoko mit drin. Ach, also ich sage jetzt Cliff Bar als Beispiel. Die Tafel Schokolade will jetzt keine Rolle spielen, aber so Cliff Bar und so mit Schoko, mega geil, kommt auf die 2.
Ja geil, da hast du mich jetzt ein bisschen geinfluenced. Ich habe die früher auch sehr gemocht, aber wusste nicht, dass es die jetzt auch in vegan gibt. Aber gut.
Ja, die haben ihre Zubereitung geändert. Shoutout, vielleicht bieten die sich ja als Sponsor an, wenn Seeberger schon nicht will.
Ja, also laut deiner Liste bräuchten wir irgendeinen Bananensponsor. Weiß ich jetzt nicht, ob Chiquita dazu bereit ist, aber das sehen wir dann im Nachhinein. Aber zusammengefasst, du hast auf der 1 die Banane, 2 Schoko, 3 den Trailmix, dann das Porridge auf 4. Das heißt, jetzt müsste ja eigentlich was ganz Schlechtes kommen, oder? Das heißt, es darf kein Apfel oder so kommen.
Okay. Sehr gut.
Fairerweise muss man auch sagen, ich habe die 5 Dinge schon mir im Voraus überlegt und niedergeschrieben. Ich hätte jetzt nämlich noch ein weich gekochtes Ei.
Top. Perfekt, kann auf die 5.
Ja, Mensch. Das hätte ich auch sehr, sehr gerne. Also eigentlich hätte ich es sehr, sehr gerne auf der 2 oder 3 gesehen und hätte dich dann natürlich auch aufgefordert, dass du das nächste Mal mal mitbringst.
Das ist aber wirklich gar nicht meins. So, boah, das ist, geht. Nee. Das ist zu Recht auf der 5. Das bräuchte ich nicht.
Ja, und ich glaube auch, also weich gekocht war natürlich jetzt auch ein bisschen als Spaß gemeint, aber was man, finde ich, ja nicht selten sieht, ist ein hart gekochtes Ei. Und da muss ich auch sagen, also normalerweise positioniere ich mich hier im Podcast nie so klar und sage nicht, hier, Leute, ändert mal was an eurem Tun und Sein, aber das geht nicht. Also bitte, auf eine Runde will ich kein Ei sehen. Das geht nicht.
Boah, ich will es auch vor allem nicht riechen. Das ist, glaube ich, ja, ist so wie im Zug.
Furchtbar.
Nee.
Ja, und zumal du hast ja, wie soll ich es jetzt sagen, du hast ja immer Kacke an der Händen, weil du immer irgendwie am Boden und mit Scheiben und sonst was und dann die Eischale rumpulen und ach nee.
Ja, nee, lass gut sein. Nicht.
Aber okay. Bist ja nochmal gut drum rumgekommen. Ich glaube, Banane auf 1, das hättest du auch so wahrscheinlich gesagt. Das finde ich gut.
Auf jeden Fall mein Nummer 1 Rundensnack und kann ich auch allen Leuten nur empfehlen. Das ist richtig gut. Und ja, nee, ich würde auch nichts ändern an der Liste, muss ich sagen. Das hätte ich alle zur Auswahl gehabt, hätte ich es genauso gestaffelt.
Spannend. Sehr gut. Ja, wunderbar. Nice. Dann sind wir da durch, Bene. Und top. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach auch direkt in die Bahn 19, oder?
Wir gehen direkt in die Bahn 19.
Sehr schön. Die bei 19 gibt es nämlich in der Staffel 4. Wahnsinn, dass es 4 Staffeln schon gibt. Die gibt es dann natürlich auch. Und schieß doch mal los. Was hast du vergessen zu sagen? Was wirst du noch loswerden? Was geht diese Woche noch ab?
Also diese Woche ist ja jetzt mit heute vorbei, aber wenn ihr
Stimmt, auf
das
die nächste Woche,
hört,
kommende Woche.
ist die nächste Woche und dann ist es Donnerstag und da steht für mich, glaube ich, auf dem Programm mal zu einem großen Parcours hier in der Nähe zu fahren. Ich habe mich noch nicht entschieden, welchen. Und das, was ich gerade schon lang und breit skizziert habe, das neue Bag, das ich mir zusammengestellt habe, mal ein bisschen auf den Prüfstand zu stellen. Ich habe das schon einmal gemacht, aber will dann noch mal zwei, drei Änderungen dran vornehmen und habe da richtig Spaß dran. Deswegen, ich werde irgendwo hinfahren und einen richtigen Parcours spielen. Das habe ich mir vorgenommen. Und ansonsten möchte ich noch eine Sache loswerden, weil sie mir in der Winterpause einfach ein paar Mal über den Weg gelaufen ist. Und zwar alle, die ihr in einem Verein seid, wo ich mich einfach auch komplett mit einschließe. Mit vielen Leuten, wo ich spreche, die irgendwelche Verantwortungen haben und übernehmen und so, ist ganz oft ein Punkt, dass es an irgendeinem Punkt zur Frustration führt, weil man sich so ein bisschen alleine gelassen fühlt. Und ich möchte gerne alle dazu aufrufen, den Leuten, die in den Vereinen viel machen, unter die Arme zu helfen, zu unterstützen, Aufgaben zu übernehmen und wenn es irgendwie geht, natürlich. Dass die Leute, die wir vor allem in Deutschland mit dem System, das wir haben, so ganz dringend brauchen, nicht geburnoutet, nee, geburnt-outet, nee, wie auch immer, kein Burnout erleiden müssen, weil sie sich irgendwie alleine da fühlen, und sich auch nicht aktiv um Hilfe unbedingt bemühen müssen, sondern dass es Leute gibt, die ihre Hilfe anbieten. Das würde ich mir für 2024 wünschen. Deswegen nehme ich es heute mit auf die Bahn 19 und ja, danke an alle die, die sich da krass engagieren. Ohne euch wäre das auf gar keinen Fall möglich.
Guter Punkt, Bene. Guter Punkt. Den will ich einfach so stehen lassen. Da will ich jetzt gar nicht viel zu sagen. Deshalb, ich mache es kurz und knapp. Bei mir geht es nächste Woche wieder mit, oder diese Woche mit Malochen weiter. Nachdem das
Endlich.
jetzt die letzten, ja, endlich mal wieder was schaffen. Richtig was schaffen. Nachdem es die letzten Tage ja ein bisschen schwierig war, hoffe ich sehr, dass das jetzt die kommende Woche wieder ja, ohne weitere Probleme klappt. Das könnte auch ein bisschen erschwert, könnten ein bisschen erschwerte Bedingungen sein, weil ich auch nicht hier arbeiten werde, sondern es zieht mich in den hohen Norden. Und mal sehen, mit was für Erkenntnissen ich davon zurückkomme. Und ja, an Spielen ist leider immer noch nicht zu denken und ist natürlich, also es frustriert mich maximal, weil seit über 6 Monaten quatschen wir in dieses Mikro rein und seitdem habe ich eigentlich keine Scheibe geworfen. Und ich hoffe sehr, dass es Ende März dann mal wieder soweit ist.
Ja, es wird jetzt dann mal
und
Zeit,
ja.
wirklich.
Es reicht einfach.
Ja,
Bene,
es reicht echt.
vielen Dank dir. Ich fand es eine super tolle Folge. Und ja, wenn alles gut geht, dann hören wir uns in spätestens 2 Wochen wieder. Und mal gucken, vielleicht auch nicht allein. Aber ich freue mich auf jeden Fall, in die 4. Staffel Paartherapie reinzustarten. Vielen Dank dir.
Dito, vielen Dank. Schönen Sonntag dir, euch, schönen Donnerstag oder wann auch immer ihr es hört. Und ja, haut rein.
Macht's gut, bis bald.